Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ.
Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und heute ein wirklich ganz besonderes Thema. Eine Frau aus Berlin, Anita Berber. Kennen Sie nicht, werden Sie kennenlernen. Oder Sie kennen sie, dann werden Sie sie noch besser kennenlernen. Denn neben mir sitzt Armin Fuhrer. Hallo, Herr Fuhrer.
Ja, hallo.
Sie sind Journalistenkollege, Buchautor, Axel Springer, Schule Welt, das volle Programm. Jetzt freier Autor.
Ganz genau.
Ihr Buch heißt Sextropolis, Anita Berber und das wilde Berlin der 20er Jahre. Ein toller Titel und wir werden auch dahin kommen. Aber ich fange mal einfach mal an. Wer sich in irgendeiner Weise mit der Kulturgeschichte der 20er Jahre auseinandersetzt, mit der Mode, mit dem Theater, mit der Bühne, mit dem Film, mit der Fotografie, mit dem Personal, stößt früher oder später, meistens früher, auf Anita Berber. Eine Ikone der frühen 20er Jahre, der ersten Hälfte der 20er Jahre. Und so bin ich dahin gekommen, aber nicht vertieft. Herr Fuhrer, Anita Berber hat Männerherzen gebrochen, Frauenherzen gebrochen. Wie hat sie sie gekriegt?
Ja, mir sagte der Name schon seit sehr vielen Jahren was, aber irgendwie hatte ich mich auch tatsächlich mit ihr nie so richtig intensiver beschäftigt. Und ich habe vor gut 2 Jahren ein anderes Buch herausgebracht, Hunger und Ekstase, das sich so um das Berlin der frühen 20er Jahre, also dieser sehr wilden Inflationsjahre beschäftigt. Da gab es eben ein Kapitel über das Thema der sogenannte Nackttanz. Und da gab es eigentlich 3 bekannte Tänzerinnen, Stars, die jeder in Berlin damals kannte und die mit Abstand bekannteste war Anita Berber. Und damals schon bei dem Buch, umso mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso mehr ging mir eigentlich auf, dass die Berber in gewisser Weise so das Spiegelbild dieses sehr exzentrischen und wilden und auseinander oder zerrissenen Berlins der Jahre so 1919 bis 23, 24 war. Und dann kam ich auf die Idee, dann sattel das Pferd quasi nochmal von der anderen Seite auf und schreib quasi nochmal ihre Biografie als Spiegelbild des damaligen Berlins. Und so kam ich dann auf die Idee. Und dann dauert es meistens ein bisschen, bis man die Zeit wiederfindet, aber dann habe ich mich halt dran gesetzt.
Wir sitzen in einem Café in Prenzlauer Berg, deswegen ist für die Hörer vielleicht ein bisschen laut. Hier klappern Gläser, hier wird Kaffee in richtigen Kaffeemaschinen gemacht. Wir könnten auch, hätten auch im Adlon uns treffen können, denn da hat die Berber eine Zeit lang gewohnt.
Genau, sie hat in verschiedenen Hotels gewohnt, aber unter anderem im Adlon. Eine Zeit lang hat sie ja sehr gut verdient und konnte sich das auch leisten. Eine Zeit lang wird sie vermutlich einfach noch ausgehalten worden sein von der Direktion, als es mit ihrer Karriere nicht mehr so gut lief, weil es einfach, sie war eben eine berühmte Skandalfigur, die so einen wohligen Schauer auslöste bei vielen Leuten. Und man hat sie wahrscheinlich dort dann einfach eine Weile wohnen lassen, so als Werbemaßnahmen gewissermaßen.
Und wer heute denkt, wenn er über einen roten Teppich geht und hat eine lustige Mütze auf oder lässt irgendwas herausblitzen und denkt damit, einen Skandal zu erzeugen oder es sogar tut, der kennt nicht die Geschichte von Anita Berber.
Ja, da war sie natürlich eine ganz andere Nummer, wie eben auch dieses Berlin der damaligen Zeit. Also eine völlig andere Hausnummer war als unser Berlin heute, das meines Erachtens ein bisschen lahm dagegen wirkt. Berber war zum Beispiel berühmt dafür, dass sie manchmal an der großen Glasfront eines Hotels vorbeilief oder auch in das Hotel hineinging und sich vor dem Pförtner hingestellt hat und in einem teuren Pelzmantel mit hochhackigen Schuhen und dann den Mantel öffnete. Und dann stellte sich heraus, dass sie nichts unter diesem Mantel trug. Dafür war sie also bekannt. Und es gibt gerade, weil wir das Adlon eben erwähnten, auch eine berühmte Szene, wo sie in Begleitung ihres damaligen Tanzpartners und des Schauspielers Henry Porten ins Adlon, in den großen Speisesaal geht, auch im Pelzmantel. Und weil sie so berühmt war, die Gespräche verstummen, jeder starrt Anita Berber an. Sie setzt sich dann an einen Tisch, bestellt 3 Flaschen Veuve Clicquot und lässt dann, als sie auf den Champagner wartet, öffnet sie ihren Mantel und lässt ihn so am Körper heruntergleiten und sitzt völlig nackt am Tisch. Und ein großes Raunen. Aber wir sind eben in Berlin dieser Jahre und es kommt also keine Polizei angerannt, kein aufgeregter Hoteldirektor oder irgendwas, sondern es kommt der Pförtner, der ganz ruhig den Mantel aufhebt, ihr um die Schultern legt, den Stuhl ein Stückchen zurückrutscht. Und sie steht dann ganz würdevoll auf und schreitet mit ihrer Begleitung jetzt wieder mit angezogenem Mantel aus dem Saal heraus. Also großartig. Es muss eine unheimlich komische Szene gewesen sein, ja. Die sich seitdem auch immer wieder, also die darf eigentlich nicht fehlen, wenn es um Anita Berber geht.
Fangen wir mal vorne an. Das Leben ist nicht lang. 29 Jahre dauert es nur. Es beginnt in Leipzig. 1899, selbe Geburtsjahr wie Erich Kästner. Und sie wächst dann auch in derselben Stadt auf wie Kästner, nämlich in Dresden.
Ganz genau.
Eltern, Künstler-Ehepaar. Vater ist Felix Berber, Violinvirtuose. Habe ich übrigens alles aus ihrem Buch gelernt. Mutter ist Chansonniere.
Genau, auch eine ganz berühmte, also bekannte, sage ich mal. Hm?
Sie selber hat nie gesungen, oder?
Anita Berber hat nie gesungen. Und es ist auch, also sie war ja eine Tänzerin und Schauspielerin, aber dass sie jetzt auch mal singen wollte, da
ist nicht überliefert. Ja. Mit 15 oder, weiß man nicht genau, 1914 kommt sie nach Berlin, aber nur mit der Mutter, denn die Ehe ist in die Brüche gekracht.
Genau,
der Vater ist in München, sie lebt bei der Mutter.
Genau, die Ehe war von Anfang an ein Missverständnis, würde ich mal sagen. Also die Eltern haben sich schon ein oder zwei Jahre nach der Geburt Anitas wieder getrennt. Und sie wächst auf im Hause der Großmutter und zwei Großtanten, also in so einem Frauenhaus.
Ja.
Muss aber sehr liberal offenbar zugegangen sein. Und im ersten Kriegswinter, Ende 14 oder Anfang 1915, weiß man nicht ganz genau, zieht sie dann nach, also ihre Großmutter ist vorher schon nach Berlin gezogen, dann zieht sie eben auch nach Berlin in Wilmersdorf, in die Zähringer Straße. An dem Haus gibt es heute sogar eine Gedenkplakette tatsächlich.
Haus ist erhalten.
Genau, und seitdem ist sie dann in Berlin.
Eine schöne Fünf-Zimmer-Wohnung. Ich habe gelesen, auch in ihrem Buch, mehr oder weniger ist das eine große WG.
Ja, nach unseren heutigen Maßstäben wäre es eigentlich so eine Frauen-WG.
Und da wohnte sogar das Ehepaar Fritz Grünbaum.
Genau, eine Zeit lang.
Wie gesagt, auch ein vergessener Mann, einer meiner großen Helden, Fritz Grünbaum, ist ein begnadeter Conferencier gewesen dieser Jahre, zusammen mit Karl Farkas, Österreicher eigentlich.
Ja, er wird vermutlich mit Lucy Berber, also der Mutter, befreundet gewesen sein.
Ja, wurde im KZ ermordet. Also Fritz Grünbaum müssen wir auch mal nennen, müssen wir auch mal einen Podcast machen. Sie fängt früh an zu tanzen und bekommt auch Unterricht.
Genau, sie fängt eigentlich schon als Kind in Dresden an. Geht dort auch schon auf eine Tanzschule und in Berlin geht sie dann in das Tanzstudio von Rita Sacchetto, die damals ziemlich berühmt war, die auch in der Metropolitan in New York aufgetreten war vorher. Und das macht sie zunächst übrigens heimlich, er holt sich dann erst später die Erlaubnis der Mutter, die da aber offenbar gar keine Probleme mit hat. Und genau, und diese Rita Sacchetto, die stellt so eine Truppe von jungen Tänzerinnen, also jungen Elevinnen zusammen und trainiert die. Und sie haben dann 1917... glaube ich, ihren ersten Auftritt in Berlin im Blüthnersaal. Und es ist halt sehr erfolgreich auch gleich. Und die gehen dann noch während des Krieges, also in ganz Deutschland und in Österreich auch auf Tournee. Und da lernt Anita dann auch ein völlig anderes Leben kennen.
Was ist das für ein Tanz? Da ist sie noch angezogen.
Also es ist nicht das klassische Ballett oder der klassische Tanz, sondern der expressionistische Ausdruckstanz, wo man also, wie soll man das jetzt ganz kurz beschreiben, also das Innere nach außen kehrt und als Tanz auf die Bühne bringt gewissermaßen. Die Gefühle, das, was man denkt, die auch historische Figuren teilweise aus der Geschichte also. Und in Amerika übrigens, in den USA auch sehr angesagt, da nannte man das damals auch German Ausdruckstanz tatsächlich. Also war da eine ganz große Nummer. Und das war eben auch die Art, wie Anita von Anfang an tanzt. Also ich glaube, so klassisches Ballett und so, das wäre auch nur was für sie gewesen.
Wie kommt es, dass sie so eine Skandalnudel wurde? Lag das schon in ihrem Charakter? Expressionistischer Ausdruckstanz heißt ja nicht, dass man sich jetzt sofort den Drogen widmet und seine Kleider wegschmeißt.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man so letztendlich nicht beantworten kann. Also es gibt Szenen, die beschreibt ihr Freund, der Schriftsteller Leo Lanier. Und das wird er wahrscheinlich aus ihren eigenen Erzählungen haben, vermute ich mal. Also Lanier hat das für einen sogenannten Tatsachenroman verwendet. Da ist sie also als kleines Kind, sie hat schon immer um Aufmerksamkeit gekämpft. Weil sie sich von beiden Elternteilen sehr vernachlässigt fühlte, hat sie zum Beispiel einmal eine Puppe, die ihr der Vater geschenkt hatte, der in München lebte und nur wenig Kontakt hatte, hat sie bewusst zerstört, kaputt gemacht, nur um von der Mutter bestraft zu werden. Weil diese Bestrafung bedeutete Aufmerksamkeit. Mhm. Und das zieht sich offenbar in ihrem ganzen Leben, letztlich bis zu ihrem Tod und dann eben auch durch ihre ganze Karriere hindurch. Also das scheint wirklich so ein Wesenszug von ihr gewesen zu sein.
Nun muss man dazu sagen, sie war bildhübsch, sehr schlank, große Augen, rot gefärbte Haare, markante Lippen. Und sie hatte viele Liebhaber, Liebhaberinnen. In ihrem Buch fällt der erste Name, den sie sich quasi angelacht hat.
Angelacht hat, kann man
Karl
sagen.
Karl Walter.
Ja.
Den brauchte sie ganz unbedingt für ihren ersten großen Auftritt. Denn als junge Tänzerin braucht man ja jemanden, der am Ende einen Blumenstrauß auf die Bühne. Können Sie kurz erzählen, wie Sie sich Karl Walter, wie Sie dahin zu dem gekommen sind? Der war sehr viel älter, 20, 30 Jahre.
Karl Walter muss damals so Mitte 40, glaube ich, grob geschätzt gewesen sein. War so ein, ich sag mal, mittelerfolgreicher Autor. Und ein früherer Liebhaber von Lucy, also von ihrer Mutter, daher kannten die beiden sich auch. Sie hatten sich das letzte Mal gesehen, als Anita noch ein Mädchen war, vielleicht 10 Jahre alt. Ja. Und nun überlegt sie sich also tatsächlich, wie Sie schon sagten, also wenn ich jetzt hier tanze, brauche ich nachher jemanden, der mir Blumen überreicht. Und also in meine Garderobe kommt, das gehört sich einfach so, das gehört einfach dazu.
Bestenfalls ein Prominenten.
Genau. Und warum auch immer fällt dann die Wahl auf diesen Karl Walter und den rekrutiert sie dann wirklich als Liebhaber, wenn man das so sagen will. Also sie klingelt an seiner Wohnungstür und er ist völlig überrascht, sagt, Anita, was machst du denn hier und so. Und dann sagt sie, ja, also ich will sie jetzt besitzen, so ich brauche einen Liebhaber. Und sie legt sich dann nackt bei ihm aufs Bett mit ihren 16 Jahren. Und er ist natürlich völlig perplex, erkennt natürlich auch, was für einen schönen Körper sie hat und so. Also ist so hin und her gerissen, darf ich das nicht. Aber natürlich gibt er ihr dann nach und verfällt ihr dann gewissermaßen auch, wenn man das so sagen kann. Und kommt dann auch tatsächlich zu ihrem ersten Auftritt, ist dann hinter der Bühne, wo sie dann in der Garderobe völlig nackt steht und Sekt trinkt. Dann kommt Lucy rein und dann ist ihm das ganz peinlich. Und Lucy sagt, oh, wieso, ist doch ganz alles gut so. Und es zeigt natürlich, dass sie diese Offenheit, diese völlige Unbedarftheit, die übrigens auch viele Männer und viele Frauen dann total verrückt gemacht hat, schon in diesen sehr jungen Jahren hatte. Und vermutlich, also sie schläft dann auch an diesem ersten Tag mit Karl Walter, und vermutlich war das auch ihr erster Geschlechtsverkehr. Also stellt man sich vielleicht auch anders vor, aber so war es wohl.
Das ist eine Zeit, die ist so wild und so avantgardistisch, gerade in Berlin. Ist die Karriere einer Anita Berber eigentlich nur in der Zeit möglich?
Ja, ich glaube ja, weil wir reden jetzt über die Jahre 1919, 20, 21, 22, 23, in der es in Berlin wirklich sehr hoch herging. Also es war eine Zeit, die extrem geprägt war von Unsicherheit, also politische Aufstände von rechts und links, sehr unruhige, politisch ständig wechselnde Regierungen.
Inflation.
Dann wollte ich gerade sagen, genau, die Inflation, die wir übrigens fälschlicherweise heute immer nur mit der sogenannten Hyperinflation vom Herbst 1923 in Verbindung bringen. Aber tatsächlich begann diese Inflation direkt nach dem Krieg. Und wir reden, also nageln sind jetzt nicht auf die Zahl fest, aber im Jahr 1920 gab es schon Phasen, wo umgerechnet auf heute, auf den Euro, ein Dollar ungefähr 300 Euro wert gewesen wäre. Das ist jetzt nicht diese Hyperinflation, wo nachher im November 23 ein US-Dollar 4,2 Billionen Reichsmark wert ist. Aber stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn heute ein US-Dollar 300 Euro wert wäre, was in Deutschland los wäre. Und so war es eben damals auch. Und das hat halt sehr viele in alle möglichen Auswirkungen auf die Leute, auf die Menschen. Einerseits hatten sie wirklich Zukunftsangst und viele mussten auch wirklich um ihre Zukunft bangen, litten Hunger, litten an Krankheiten. Es gab eine sehr hohe Selbstmordquote. Und andererseits sagten dann viele eben auch, ja, was soll's, wenn morgen sowieso die Welt untergeht, dann amüsieren wir uns jetzt eben.
Zur Selbstmordquote hat Anita Berber auch einen kleinen Teil beigetragen. Ihre Liebhaber und Liebhaberinnen beschreiben eine Liebhaberin, Mutter, Tochter, hat sie fast den Selbstmord getrieben oder jedenfalls den Selbstmordversuch.
Genau, es gab also eine Dame, also eine reife Frau, die sie in den... Also man muss vielleicht so anfangen, sie war in den Revolutionstagen 1918 zufällig in Budapest, wo sie auftrat. Und auch dort gab es ja ähnlich wie in Berlin und wie in Wien eine Revolution. Und sie floh dann gewissermaßen mit dem Zug nach Wien und lernte da eine Mutter und ihre Tochter kennen. Die Mutter war deutlich älter als sie, die Tochter muss 15, 16 gewesen sein. Und diese Mutter verliebte sich dann schlagartig in sie und vergaß, dass sie eigentlich verheiratet war. Der Mann war Offizier der kaiserlich-königlichen Armee, also alles sehr distinguiert. Und sie verbrachte dann einige Wochen in einem Hotel mit diesen beiden Frauen. Und die Mutter, das war wirklich so eine Art sadistische, sadomasochistische Beziehung, wobei Anita eben der starke Teil war, stand wirklich kurz vor dem Selbstmord. Zum Glück hat sie dann ihren Mann ausfindig gemacht und sie quasi aus den Fängen, aus den Klauen von Berber gerettet.
Kommt auch zum Film. Und zwar relativ früh, da muss ja auch erst 18 gewesen sein.
Ja.
Dreht ziemlich offenherzige Filme. Richard Ostwald, würde ich sagen, ist wiederentdeckt worden, auch ein vergessener Regisseur gewesen. Dreht viele Filme mit ihr.
Ja.
An der Seite ist so eine Art Team. Konrad Veit, Reinhard Schünzel. Das sind berühmte Namen. Den Veit, wenn Sie Casablanca kennen, da spielt er mit, können Sie mal googeln. Was ist sie eigentlich? Sie schreiben das ja auch. Ist sie eine Tänzerin? Ist sie eine Schauspielerin? Ist sie eine Modeikone? Was fasst man sie? Oder ist sie alles in einem?
Also erstens war sie tatsächlich alles in einem. Sie war auch Model. Also sie hat auch gemodelt für Postkartenserien, für Zeitschriften. Werbung hat sie gemacht. Aber genau da liegt auch tatsächlich ein Problem. Also richtig ist, dass sie noch vor dem Ende des Krieges, so im Frühsommer 1918 wohl, ihre erste kleine Rolle in einem Film spielt. Und das war eher Zufall, da spielt sie eine Tänzerin. Mhm. Und diesen Film hat wohl der gerade sehr aufstrebende junge Regisseur aus Wien, Richard Oswald, gesehen und war völlig begeistert von ihr und hat sie dann engagiert quasi für Filme wie die Prostitution, Skandalfilm in Anführungsstrichen, also ein Zweiteiler sogar. Mhm. Oder ganz berühmt auch heute vielleicht noch Anders als die anderen, so der erste homosexuellen Film, in den sie dann mitspielt. Und sie spielt meistens sehr offenherzige Rollen, gewissermaßen immer so die etwas verruchte Tänzerin oder Schauspielerin, Akteurin. Und ja, das hat beim Publikum, also sie hatte ja ursprünglich versucht, also die hohe Kunst zu machen. Also sie wollte ja auch im Blüthnersaal zum Beispiel, der Ort der hohen Kunst war in Berlin und wollte auch an dieses Publikum ran. Aber man darf nicht vergessen, dass der Film in dieser Zeit nicht als hohe Kunst galt. Das war ja ganz frisch, ganz neu. Es galt was für die Masse und das war es auch damals. Ja, für junge Leute aus der Arbeiterschicht, die gingen in Filme. Und zudem kam noch dazu die Rollen, die sie spielte. Und ich glaube, das führte beim Publikum ein bisschen zu so einer Verwirrung. Also man wusste nicht mehr, wo stecken wir sie, in welche Schublade quasi stecken wir sie in die Reihe. Was ist sie denn jetzt? Ist sie eine Schauspielerin? Ist sie eine verruchte Schauspielerin? Ist sie eine Tänzerin? Und ich glaube, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war ein Fehler. Für ihre Karriere zumindest war es ein Fehler, weil sie das dann später auch oder bald, sehr bald auch auf der Bühne, also auf der Tanzbühne, in eine andere Richtung drängte, in die sie ursprünglich mal nicht rein wollte.
Diese Ausstrahlung kann man bis heute nachspüren. Es gibt komischerweise oder beziehungsweise interessanterweise sind viele Darstellungen von Anita Berber von Frauen entstanden. Also Charlotte Behrendt Corinth, richtig ausgesprochen, eine berühmte Lithografie-Serie, 8 Lithografien, wo sie splitterfasernackt abgebildet wird. Das ist, weiß gar nicht, ob das erotisch ist. Ich würde es nicht erotisch, das ist einfach sehr, sehr schön. Und berühmte Fotografinnen lichten sie im Studio ab. Das sind ganz, ganz tolle Fotografien. Sie ist ja nackt, aber sie ist nicht entblößt, würde ich es mal beschreiben, in meiner naiven Beschreibungsweise. Und auf der anderen Seite beschreiben sie es, wie sie auftritt privat. Sie trägt einen Frack, sie trägt einen Monocle, sie hat ihre Haare grell, rot, blond gefärbt. Sie kommt mit einem ganzen Schwall von Verehrern rein. Sie ist sofort der Mittelpunkt jedes Kabaretts, jeder Kneipe oder wo auch immer sie auftritt. Gleichzeitig ist sie denn so eine starke Persönlichkeit gewesen?
Na, das glaube ich eben tatsächlich nicht. Also sie gilt ja tatsächlich so als durch das ganze Auftreten, das Sie jetzt eben beschrieben haben, sie war eben auch sexuell sehr offen in alle Richtungen, sage ich jetzt mal. Und aus dem Grunde wird sie auch wahrscheinlich deswegen für Frauen, also jetzt in der Darstellung, als Fotografin, Malerin sehr interessant gewesen sein. Und auch bis heute gilt sie, wird gerade auch so ein bisschen wiederentdeckt, so als Feministin, als Vorbild. Das glaube ich nicht, dass sie das war, aus zweierlei Gründen nicht. Erstens war sie, glaube ich, eigentlich innerlich, und da sind wir wieder bei diesem Zerrissenen, das Gegenstück zu dem zerrissenen Berlin, zwischen sehr großmäulig und sehr klein, ängstlich. Und das war bei Anita Berber, glaube ich, genauso. Ich glaube, sie war eine, das gibt es ja manchmal bei Leuten, dass sie sehr selbstbewusst wirken, aber in Wahrheit eigentlich nur ihre Unsicherheit quasi einmal umstülpen nach außen. Ich glaube, sie war eine sehr unsichere Person. Es gibt eine Szene noch aus der ganz frühen Tanzzeit, also noch aus dem Krieg, glaube ich, oder Ende 1918, Anfang 1919 vielleicht. Da tanzt sie und sie war eben sehr expressionistisch und dann verfasst Erich Mühsam, der ja bekannte, damals sehr bekannte Schriftsteller, verfasst einen kleinen Artikel über sie und kritisiert sie, weil sie sagt, also dies ist so ein junges Mädel mit ihren 17 Jahren, das ist überhaupt nicht glaubhaft, dass sie da so die Krisen des Lebens tanzt und sowas. Und dann schreibt sie, welcher Künstler macht das schon, schreibt sie Erich Mühsam einen Brief und entschuldigt sich quasi und sagt, ja, ich mach das, will das in Zukunft besser machen, geben Sie mir doch noch eine Chance und so. Und das zeigt für mich sehr deutlich, dass sie eigentlich eine sehr unsichere Person war. Und sie hat wohl auch immer geglaubt, also in jedem Mann, in jeder Frau irgendwie so einen Feind gesehen, alle wollen ihr was Schlechtes. Das war so, und das hat sie dann durch diese sehr betonte, aggressives Auftreten, Sexualität auch, diese aggressive Sexualität unter anderem, hat sie dann versucht zu übertünchen. Und das mit dem Feminismus kommt meines Erachtens aus einem anderen Grunde auch nicht hin. Es gibt zumindest keinerlei Äußerungen von Anita Berber, wo sie sich bewusst als feministisch gibt. Sie hat einfach das gelebt, was sie leben wollte. Und dadurch war sie natürlich in gewissermaßen ein Vorbild, auch für heute vielleicht. Aber das hat sie nicht gemacht, um ein Vorbild zu sein, sondern sie war einfach sie selbst.
Wie ist denn eigentlich, wie man als Historiker sagt, wie ist denn die Quellenlage? Was wissen wir? Hat sie einen Nachlass hinterlassen?
Die Quellenlage ist leider nicht gut und das macht es auch schwierig, sich mit solchen Personen wie Anita Berber grundsätzlich mit solchen Personen zu befassen. Bei Anita Berber ist es so, es gibt außer ein paar ganz, ganz wenigen Briefen gar nichts von ihr selber. Also sie hat keinen Nachlass. Es gibt irgendwo mal einen Hinweis, dass sie wohl mal Tagebuch geschrieben hat und sie hat sie auch offenbar sehr viele Notizen gemacht über ihre künstlerischen, sie hat ja ihre Kleider, ihre Kostüme zum Teil selbst entworfen und nachher ihre Tanzprogramme ja auch selber entworfen, das hat sie ja nicht alles im Kopf gehabt. Da scheint es aber nichts mehr von zu geben. Und die Quellenlage ist daher eigentlich so, dass man sich wirklich auf Äußerungen anderer über sie zurückziehen muss, gewissermaßen. Und das muss man natürlich, das weiß jeder Historiker, übrigens auch Journalisten wissen, das sind ja immer persönliche Eindrücke, die muss man natürlich immer mit großer Vorsicht genießen und einschätzen. Und man darf sie nicht eins zu eins übernehmen. Es gibt auch Sachen, die sich auch sehr schön lesen, aber wo ich ganz eindeutig der Ansicht bin, dass sie frei erfunden waren. Und deswegen tauchen sie dann im Buch noch nicht auf. Ne?
Das heißt, sie mussten Legenden hinter die Legende und gucken.
Genau, das muss man teilweise manchmal. Und natürlich ist man in solchen Fällen jetzt auch nicht völlig gefeit, dass man doch mal einer Legende.
Ja,
es gibt zum Beispiel einen, da habe ich mich dann drum herum geschrieben, dass man sich diese Legende erzählt. Es gibt also, es darf in keinem Berber-Artikel fehlen, dass sie morgens in Chloroform gefüllte Rosenblätter gefrühstückt habe und dann gleich von Anfang an in anderen Welten schwebte und sich übrigens dadurch auch ihr Selbstbewusstsein tankte. Und ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber man musste es schreiben, weil jeder, der sich mit Berber ein bisschen auskennt, erwartet, dass man sich zumindest mit dieser Aussage, mit dieser Erzählung auseinandersetzt. So.
Selbstbewusstsein kommt auch durch Drogen. Das hat sie exzessiv.
Also Drogen hat sie ganz exzessiv, vermutlich so, ganz genau wissen wir nicht wann. So ab 1920, 21 vermutlich. Sie taucht dann ja sehr in das Berliner Nachtleben ein. Und das Berliner Nachtleben war überschwemmt von Drogen.
Koks.
Weil die Morphium. Weil die extrem billig zu bekommen waren. Morphium noch aus alten Reichswehrbeständen, Armeebeständen.
Es gab Kokainkellner, ne?
Kokaintaxis, was wir heute aus Berlin auch wieder kennen. Das ist ja alles nichts Neues. Das gab es damals viel extremer als heute. Und in diesen Kreisen ist sie dann auch zu den Drogen gekommen, die sich dann teilweise auch völlig hemmungslos, ganz offen im Café, also eine Spritze in den Oberschenkel gejagt hat. Und zudem stand sie mehr oder weniger unter ständigem starken Alkoholeinfluss. Das ging dann so weit, dass in den etwas späteren Jahren, also sie ohne eine Flasche Cognac gar nicht mehr auf die Bühne gehen konnte und sich also so ihre Mittänzer oder alles, was nicht zum Publikum gehörte, sondern zur Veranstalterseite gehörte, sich dann immer gefragt haben, wie macht die Frau das eigentlich, dass sie nach diesem Alkoholkonsum so kerzengerade auf der Bühne steht und tanzen kann, während man im Publikum nie auf den Gedanken gekommen wäre, dass sie völlig blau war.
Da reden wir, weil Sie sagen, da ist sie 24 oder so.
Genau, ja.
Eine Anekdote, eine Geschichte, mit der Ihr Buch anfängt, würde ich Sie gerne bitten zu erzählen. Sie war nicht immer in Berlin. Sie hat auch mit ihrem damaligen Tanzpartner ein sehr berühmtes Programm getanzt. Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Sebastian Droste hieß der Partner. Auch ein irrer Typ.
Ja, ein ganz irrer Typ. Er hat ja ein eigenes Kapitel.
Eigenes Kapitel, genau. Mhm. Mit dem ging sie quasi auch nach Wien. Und ich will einfach nur mal aus dem, wie das Programm, also die einzelnen Tanzkapitel heißen, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, dieses Programms. Also Tanzabend fängt an mit Pritzelpuppen, was immer das heißen mag.
Das waren so Figuren, die damals sehr beliebt waren.
Ach so, okay.
So Porzellanfiguren.
Dann byzantinischer Peitschentanz, dann kommt Kokain, dann kommt Märtyrer, Selbstmord, Vision, ägyptischer Königssohn, Morphium, Haus der Irren. Nacht der Borgia. Also das ist ihr Abend. Die kommen nach Wien und am Ende werden sie mehr oder weniger rausgeschmissen.
Genau.
Was war da los?
Also Sebastian Droste und Anita Berber lernten sich so wahrscheinlich im Frühsommer 1922 kennen. Also
ein Duo Inferno. Ja.
Droste hat sich wohl bewusst an sie herangemacht, weil beider Karrieren gerade etwas stockte. Und Droste war jemand, man kann sehr viel, es wurde sehr viel Negatives, wie gesagt, muss ein menschlich eher sehr unangenehmer Typ gewesen sein. Aber er war schon, er hatte, wie wir heute sagen würden, Sinn für Marketing und ging an die ganze Sache strategisch ran. Und hat gedacht, ich brauche jetzt eine Partnerin und das kann nur Anita Berber sein. Und so haben die beiden sich dann kennengelernt und haben dann dieses Programm ausgearbeitet. Und weil sie beide gerade von Berlin so ein bisschen die Nase voll hatten, zumindest die Berber, und da sie häufig in Wien war und Wien auch neben Berlin ihre Lieblingsstadt immer war, haben sich dann entschlossen, dieses Programm in Wien uraufzuführen, im Konzertsaal, Konzerthaus. Und also Wien erbebte, als bekannt wurde, dass die Berber im Oktober dieses Programm aufführen würde. 1922 sind wir jetzt. Und man muss vielleicht sagen, dass Österreich ja auch eine schlimme Inflationszeit gerade hinter sich hatte. Zwar nicht ganz vergleichbar mit der deutschen, aber das normalisierte sich gerade. Und alles, was in Österreich, in Wien mit Kultur zu tun hatte, war eigentlich ein bisschen traurig fast darüber, weil nämlich jetzt endgültig alles nach Berlin strebte, weil das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die billige deutsche Hauptstadt. Hier war alles billig zu kriegen. Und nun kam Anita Berber, und es hieß auch, also die Berber sei die Einzige, die diesen großen Konzertsaal mit 1800 Plätzen vollkriegen würde. Aber es ging von Anfang an, oder man sollte vielleicht noch sagen, Berber und Droste hatten wirklich einen künstlerischen Anspruch. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Sie haben ja auch ein Buch dazu gemacht, zu diesem Programm, und einen Film, der ein Jahr danach gezeigt wurde. Es war sehr modern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal gegeben hat. Das war wirklich sehr fortschrittlich. Und dann ging es aber entgegen den Hoffnungen und Erwartungen der beiden eigentlich nur letztlich um die Frage, zieht sie sich aus oder zieht sie sich nicht aus? Sie zog sich aus, natürlich, das gehört ja bei ihr zum Programm gewissermaßen. Also es ging auch in den Besprechungen, in den Zeitungsbesprechungen, die es zuhauf gab in den Tagen danach, nie um das eigentliche Programm, sondern immer nur um diese Skandalfigur und ihren komischen, mysteriösen, skurrilen Partner. Und das hat die beiden dann sehr enttäuscht, aber sie brauchten zu der Zeit auch Geld und sie entschieden sich dann, in Wien zu bleiben. Man muss eigentlich sagen, dass Droste eigentlich bereits ausgewiesen war aus Wien und aus Österreich, weil er über eine Urkundenfälschung versucht hatte, an Geld zu kommen. Droste kam aus einem sehr wohlhabenden Hamburger jüdischen Elternhaus, litt aber sehr schwer daran, weil er glaubte, dass der Reichtum seiner Eltern seine künstlerische Entfaltung immer beschränken würden, wobei der Vater halt immer wieder die Schulden dann doch für seinen Sohn bezahlen musste. Das hat ihn dann offenbar nicht gestört. Aber so, und dann haben sie ein neues Arrangement abgemacht und durften dann in Wien noch bleiben. Also er, sie war ja nicht von Ausweisung zu der Zeit bedroht, weil man ihm sagte, okay, dann kann er jetzt das Geld verdienen, das kann er gleich seinen Schuldnern geben. Und dann machten sie aber etwas, was man eben nicht tut. Sie haben gleich in mehreren Etablissements, Konzert, also Varietés, Kabarets, Verträge abgeschlossen, sind dann manchmal sogar an einem Abend in zwei Läden haben sie getanzt. Und das ging halt gar nicht. Und natürlich sind alle die Theaterleute dagegen, die betroffenen Veranstalter dagegen aufgesprungen, waren wütend. Und dann haben sie immer wieder gesagt, ja, dann kam die Polizei. Und dann haben sie immer wieder gesagt, nein, das machen wir nicht mehr, um es am selben Abend dann doch wieder zu machen. Einmal ging es dann schon so weit, dass sie gar nicht an einem Abend aufgetreten sind, nur in das eine Etablissement gegangen sind und mit stehenden Ovationen vom Publikum empfangen wurden. Und das wiegelte sich wirklich immer weiter auf. Und es ging dann so weit, dass dann tatsächlich Sebastian Droste Ende Dezember 1922 wirklich von der Polizei bis zur ungarischen Grenze eskortiert wurde. Und da, also dass sie sehen, dass er auch tatsächlich nicht wieder zurückkommt. Er ist dann auch nach Budapest weitergereist und Anita ist noch alleine da geblieben. Man muss sagen, dass es ein riesiger Medienskandal war. Also die Zeitungen haben wirklich von diesem Skandal gelebt. Es gibt Auflistungen, da gibt es wirklich hunderte Artikel aus diesen wenigen Wochen. Jede Zeitung hat irgendwie, und dann haben sich die Journalisten haben sich darum gerissen, um Interviewtermine mit ihr. Es gibt ganz tolle Beschreibungen, wo Journalisten sie in ihrem Hotelzimmer besuchen, wo sie abends um 19 Uhr gerade aufsteht. Und
19 Uhr?
Ja. Und
haben sie auch noch das Publikum beklaut?
Ja, genau. Das kommt dann, also Droste ist schon weg, aber Berber bleibt noch in Wien. Sie will wohl auch in Wien bleiben. Ich glaube, sie hatte zu dem Zeitpunkt, war ihr schon klar, mit Droste, das wird nichts. Und sie tritt dann weiter auf. Und dann gibt es diese typischen Szenen, die sie auch in Berlin immer wieder erlebte, dass sie trotz ihres künstlerischen Anspruchs beim Publikum völlig andere Erwartungen Erweckten, die dann in die Richtung gehen, dass aus dem Publikum Rufe kamen wie ausziehen, zieh dich aus. Oder damals gab es so ein Wort, Topschwein nannte man das, sagte man. Dann hieß es, du Topschwein, zieh dich aus. Und das hat sie so wütend gemacht. Und dann hat sie sich also immer ja wieder später auch mit Publikum geprügelt. Und in diesem Fall, weil sie auch Geld brauchte, hat sie dann versucht, in der Garderobe Leute aus dem Publikum zu bestehlen. Das ist aber aufgeflogen. Und dann hat sie sich mit dem Theaterdirektor geprügelt und wurde dann zur Polizei gebracht und dann auch Anfang Januar 1923, also nach Ungarn, ausgewiesen, wo sie dann Droste wieder traf.
Eigentlich ist das alles ein Filmstoff, wurde auch schon mal...
Es gibt einen Film von Rosa von Braunheim, aber wenn man ganz ehrlich sein soll, ich glaube, das kann man heute mit anderen Mitteln ganz anders und viel schöner machen. Ist ein toller Filmstoff, ja.
Absolut. Die Karriere ist kurz. Was bewirkt den Absturz? Ist es der körperliche Verfall, der seelische Verfall? Ist kaputt, nicht nur ihre Nasenschleimhaut ist kaputt, ist auch ihre Seele kaputt am Ende?
Ja, das ist der eine Aspekt. Also sie treibt wirklich Raubbau mit ihrem Körper und auch mit ihrer Seele. Das muss man wohl so sagen. Da gibt es auch so ab 1923 gibt es ganz schlimme Beschreibungen auch von einem Arzt, der später mit Magnus Hirschfeld zusammenarbeitet, von Klaus Mann, der sie, ich glaube, Anfang oder im Jahr 1924 kennenlernt und sich mit ihr und ihrem zweiten Ehemann anfreundet und sie immer wieder trifft, wenn er in Berlin ist. Also das ist der eine Aspekt, der ständige Drogen- und Alkoholkonsum. Der andere ist, dass, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also quasi ist dieses extrem exzentrische und auseinander und zerrissene Berlin, man könnte eben sagen zwischen Hunger und Ekstase, eigentlich der Nährboden für ihre Karriere. Ne? Dieses durchsexualisierte, düstere. So, und jetzt haben wir aber am Ende 1923 oder ab Anfang 1924, nach dem Ende der Hyperinflation, geht es langsam wirtschaftlich und sozial bergauf. Es wird den Menschen besser, den Berlinern immer mehr, man kann sich wieder was leisten. Die Stimmung wird einfach deutlich besser.
Man spricht später von den der goldenen 20er.
Genau, man spricht dann von den goldenen 20ern. Und Berber stand aber wirklich sinnbildlich personifiziert für diese schlimmen Jahre, für die sich manche jetzt auch schämten. Wir haben jetzt noch gar nicht von Nacktpartys und all diesen Dingen gesprochen, die es in Berlin eben gab. Und viele Leute wollten damit einfach nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das so, ne? Und dann kam ihr Programm, an dem sie nichts änderte, kam nicht mehr so gut an. Man kann diesen Wandel sehr schön erkennen, als im Januar 1926 Josephine Baker das erste Mal nach Berlin kommt. Die war ja auch zumindest fast nackt, nicht mehr ganz wie Anita Berber, aber sie war ja auch sehr weitgehend entblößt auf der Bühne. Aber Josephine Baker war sexy, aber sie war halt freundlich. Sie hatte nicht diese düstere Maske, geschminkte Maske im Gesicht, sondern sie lachte, ihr breites Grinsen mit ihren weißen Zähnen und alles und so. Und Berber, das war wirklich das Gegenprogramm. Das waren dann die Tiller Girls, diese großen Revues. Ja. War es ja auch so, die waren durchaus barbusig, aber darunter war es dann, ging es noch ein bisschen züchtiger zu, sage ich mal.
Die Musik ist dann auf einmal Tanzmusik.
Die Musik.
Zum Programm von Berber spielte noch Beethoven. Genau. Fand die in Wien übrigens auch nicht gut.
Ja, deswegen ist sie offiziell ausgewiesen worden. Ja.
Und da passt sie nicht mehr.
Genau, da passt sie einfach nicht mehr rein und sie war auch nicht bereit, sich zu ändern, also auch ihre Programm zu ändern. Sie galt, also sie hat zwar immer noch Engagements bekommen, zunehmend übrigens auch außerhalb Berlins, weil Berlin war ja immer Trendsetter, das ist ja auch heute. Und diese Entwicklung brauchte in der Provinz, sag ich mal, also auch in anderen größeren deutschen Städten, einfach ein bisschen länger. Und da war sie immer noch so, und da stand sie so für dieses Verruchte, die Berlin ja genannt wurde, die Hure Babylon, ne, da war auch dieser wohlige Schauer. Und auch im Ausland, sie ist ja auch in anderen Ländern, Jugoslawien, Niederlande, Tschechoslowakei, ist ja überall aufgetreten.
Sie hätte auch nach Amerika gehen können, womöglich, aber da war sie wahrscheinlich einfach zu scharf, oder? Also dafür war Amerika nicht bereit.
Ja, die Amerikaner waren natürlich schon deutlich brüder als die Berliner. Deswegen sind ja auch sehr viele Amerikaner nach Berlin gekommen. Und was ich eigentlich auch sehr interessant finde, sie hat ja diese schauspielerische Karriere. Ich glaube, sie hätte obwohl sie gar keine schauspielerische Ausbildung hatte, ich glaube, sie hätte eine ganz berühmte Schauspielerin werden können. Aber sie war halt aufgrund ihres Drogenkonsums und aufgrund ihrer ganzen Art einfach, also man konnte mit ihr nicht arbeiten. Bis auch habe ich beschrieben, es gibt viele Szenen von Regisseuren wie Fritz Lang beispielsweise, der mit ihr auch im Dr. Mabuse gearbeitet hat. Und die haben alle gesagt, um Gottes Willen, mit der, das geht gar nicht. Also weil sie sich ständig so komplett daneben benommen hat. Und dann nachher auch immer schlimmer aussah, sodass man sie auch, also ich glaube, sie hat ihren letzten Film 1925, wenn ich mich recht erinnere, gedreht. Und wo sie aber nur noch eine kleine Rolle gespielt hatte. Ich würde mich sogar fast ein bisschen zu der Prognose hinreißen lassen, dass sie hätte die Marlene Dietrich werden können. Weil sie hat ja dieses Outfit mit Monokel und Smoking und so, das hat sie ja Jahre vor der... Also vermutlich hat Marlene Dietrich das bei ihr abgeguckt. Ja. Und wenn man sich jetzt die Rolle vorstellt der Lola, dass Marlene Dietrich musste diese Rolle spielen. Anita Berber hätte sie nicht spielen müssen, das war sie. Ne? Also ich glaube, sie wäre vielleicht noch überzeugender sogar in der Rolle gewesen. Wer weiß, was dann daraus geworden wäre.
Und genauso in Metropolis, der Tanz der Maria, der Maschinenmensch Maria, das ist genau. Eigentlich Anita Berbers genau. Tanz.
Brigitte Helm, Brigitte. Also Tanzstar Anita Berber. Und wie gesagt, Fritz Lang kannte sie ja natürlich auch und war auch für Mabuse durchs Berliner Nachtleben gezogen, um sich so eine Tänzerin zu suchen und kam dann natürlich auf Anita Berber. Ne?
Ja. Man kann sich das ja wirklich vorstellen. Das ist ja die Szene, sie tanzt und diese Männer der feinen Gesellschaft fallen ihr wirklich, die töten sich gegenseitig.
Und so war es halt wirklich bei ihren Auftritten.
Der Film heißt Metropolis, ihr Buch heißt Sextropolis.
Genau.
Und beschreibt dadurch sozusagen diese erste Hälfte oder die Zeit, wo ich mal sagen, nach dem Ersten Weltkrieg so bis 24, die Zeit von Anita Berber.
Das ist die Zeit von Anita Berber. Ab dann, um mit Hilger Knef zu reden, geht es bergab.
Ja.
Es wird dann immer schwieriger, Engagements zu kriegen. Sie trennt sich dann ja von Droste, der nach New York verschwindet, unter Mitnahme ihrer ganzen Juwelen, also des kostbaren Schmucks, den sie sich schon angeschafft hatte, als es ihr noch gut ging. Sie wird immer mehr zur Skandalfigur. Es gibt immer wieder die Berichte, wie sie sich mit Männern aus dem Publikum prügelt. Die werden übrigens auch international. Also das finden sie auch in internationalen Zeitungen. Das ist wirklich, also sie war schon ein Phänomen. Aber es gibt nur noch Berichte darüber. Es gibt nichts mehr über ihre Kunst. Und körperlich geht es ihr halt dann immer schlechter. Sie geht dann auf Tourneen. Sie lernt dann noch, also sie heiratet noch ein zweites Mal. Sie lernt einen jungen, offenbar sehr attraktiven Amerikaner kennen, Henry Chatin Hoffmann, der nach Berlin kommt und offenbar auch ein sehr guter Tänzer war. Und die beiden lernen sich kennen und heiraten zwei Wochen später sofort. Und mit ihm versucht sie dann wieder einen Neustart. Und der Chatin Hoffmann muss sie auch offenbar wirklich geliebt haben. Und hat auch wohl versucht, so ein bisschen sie aus dieser ganzen Drogenszene und so rauszuholen. Aber ganz im Gegenteil, sie hat dann Einfluss auf ihn gehabt. Also sie hat ihn rübergezogen quasi auf die dunkle Seite. Gewissermaßen.
Was übrigens interessant ist, also die BZ am Mittag berichtet die gesamte Karriere.
Ja.
Jetzt sprechen wir, ganz wichtig, müssen wir machen, 1925 wird sie gemalt.
Genau.
Ein sehr, sehr berühmtes Gemälde hängt in Stuttgart, Otto Dix. Otto Dix malt Anita Berber. Wer das Gemälde sieht, vergisst es nie.
Ja.
Man sieht eine alte Frau.
Alte Frau.
Mit feuerroten Haaren, feuerrotem Kleid, schwarz geschminkten Augen und rot geschminktem Mund. Das ist Anita Berber. Was mich überrascht hat und was ich nicht wusste und was ich toll finde, sie mochte das Bild, schreiben Sie.
Sie, da ist tatsächlich einer meines Wissens der ganz wenigen erhaltenen Briefe von Anita Berber, wo sie an Otto Dix mal schreibt, dass sie das Bild schön findet. Ich finde dieses Bild aus dem Grunde bemerkenswert. Also Otto Dix gehörte zu ihren großen Verehrern und hatte sie wohl in Berlin schon mal gesehen und wollte sie dann malen. Und sie kam für Auftritte nach Düsseldorf und dann haben die beiden sich wohl kontaktiert. Und er hat erst eine Skizze von ihr angefertigt und dann später eben dieses Bild. Und an diesem Bild finde ich vor allen Dingen bemerkenswert tatsächlich, man sieht, also wenn man das Gesicht anguckt, eine wirklich alte Frau. Sie ist ja damals 25, 26, aber sie sieht halt viel älter, verlebt aus. Was ich an diesem Bild aber sehr interessant finde, obwohl sie ja komplett bekleidet ist, in einem knallengen, roten, also sehr wie eine zweite Haut quasi. Für mich persönlich, als ich dieses Bild mir, ich habe es immer wieder angeschaut, für mich zeigt kein Bild so entblößt und nackt Anita Berber wie dieses. Obwohl sie da, wie schon gesagt, ja von Kopf bis Fuß eigentlich komplett bekleidet ist. Weil es ist so in gewisser Weise ein entstellendes Bild, finde ich. Viel mehr als die Bilder von Dora Kalmus, die künstlerisch sehr schön sind, wo sie komplett entblößt ist. Aber dieses Bild zeigt wirklich die Anita Berber der letzten Jahre in meinen Augen.
Stimmt es, was ich mal gehört habe, dass sie aber eigentlich dem Künstler Otto Dix nackt Modell stand? Oder weiß man das gerade? Das ist auch wieder
das,
so eine Legende.
Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Die Legende kenne ich, aber das ist auch wieder so etwas.
Sie konnten es nicht verifizieren, deswegen haben sie es nicht geschrieben.
Genau.
Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ne? So soll das sein. Ja. Sie starb nach einer Tournee. Tuberkulose kam, glaube ich, noch dazu. Und man hat sie begraben in Neukölln auf dem St. Thomas-Friedhof. Das ist heute der Anita-Berber-Park,
weil genau, der Friedhof wurde so eingeebnet. Genau, der Friedhof wurde Ende der 80er Jahre, glaube ich, schon eingeebnet.
Und als sie zu Grabe getragen wurde, kam ein ganz merkwürdiges Publikum, ganz kam Berlin noch mal zusammen oder vielleicht ihr Berlin? Ist das so ein würdiger Nachruf vielleicht?
Ja, in gewisser Weise kam tatsächlich ihr persönliches Berlin. Also man hatte sie, also viele der alten Freunde und Verehrerinnen und Verehrer hatten sie offenbar doch nicht so ganz vergessen. Also es kamen Regisseure, es kamen Transvestiten. Sie war gerade in den letzten Jahren sehr in dieser ganzen schwul-lesbischen Szene unterwegs, auch im Nachtleben. Und die kamen alle zusammen nochmal an einem verregneten Novembertag. Es fand sich sogar ein Pfarrer, der eine Rede, eine Grabrede hielt. Und das Interessante ist übrigens auch, dass Berber offenbar immer religiös war. Also sie hat früher schon immer so Heiligenbilder und Statuen gesammelt. Und auch sie lag ja noch 10 Tage im Krankenhaus Bethanien in Kreuzberg vor ihrem Tod. Und auch da soll sie, es berichtet Leo Lanier, soll sie dann so Heiligenstatuen und so in ihrem Bett versammelt haben. Und ja, dann kam eben, also das muss eine sehr skurrile Veranstaltung gewesen sein. Ihr Mann kam tränenüberströmt erst, als der Sarg schon im Grab war. Die einen sagen, er hätte auf jeder Seite eine Prostituierte im Arm gehabt. Die anderen sagen, es stimmt nicht. Also weiß man nicht genau. Das muss jedenfalls eine sehr skurrile Veranstaltung gewesen sein. Und das Interessante ist, dass tatsächlich ihr Tod sie noch einmal zum Leben erweckt hat, gewissermaßen. Denn es gab wirklich überall Nachrufe auf sie. Also in ganz Europa fast, also zumindest überall, wo sie aufgetreten war, gab es in den Zeitungen Nachrufe. Das fand ich schon sehr spannend. Das hat mich auch sehr erstaunt.
Ein Karl Lagerfeld nannte sie die gewagteste Frau ihrer Zeit. Und ich finde, sie haben sie auch wieder zum Leben erweckt. Und Sextropolis von Armin Fuhrer, Anita Berber und das wilde Berlin der 20er Jahre. Ich danke Ihnen von Herzen für diese...
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Tolle Zeit hier mit Anita Berber. Ich glaube, viele werden jetzt gleich ins Netz gehen und anfangen zu googeln und sich Fotos anschauen. Vielleicht auch Filmschnipsel. Gibt es sowas noch?
Ja, es gibt ein ganz paar Filmschnipsel. Leider sind einige ihrer Filme zerstört. Die wurden nämlich, unterlagen dann der Zensur und verboten. Und zum Teil wurden sie eben auch tatsächlich zerstört. Aber nicht alle.
Okay, das bleibt. Ja, Sie können natürlich auch alle älteren Folgen vom History Podcast nachhören. Mittlerweile haben wir fast, glaube ich, 3 Dutzend Folgen online mit Themen von Hertha, Union, Anita Berber, Berliner Wasserbetriebe. Ich weiß gar nicht, was wir alles schon gemacht haben. Also schauen Sie mal durch. Aber diesmal hieß es Anita Berber. Ich fand's toll. Danke Ihnen, Herr Fuhrer. Bis zum nächsten Mal, Ihr Oliver Ohmann von der BZ.